Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Diese freundliche Begrüßung muss ich natürlich gleich erwidern. Peter Rostan war einer der Ersten, der im Stift einen Computer besaß, und er war so freundlich, ihn mir bis zu den Grenzen seiner Geduld auszuleihen, als ich ein Referat oder eine Seminararbeit schreiben musste. Und sie haben ihre Kirche umgebaut und ich habe fast den Weg auf die Kanzel hoch nicht gefunden. So lang ist das schon her, dass ich hier mit Freuden war. Ja, herzliche Grüße auch von meiner Frau, die ist in Kapstadt geblieben. Ich bin gerade auf einer Dienstreise und mache einen kurzen Abstecher in Deutschland. Wer sich daran erinnert, wir haben auch zwei Kinder. Der Daniel ist inzwischen 24 Jahre alt und studiert Medizin in Kapstadt. Und unsere Tochter Sarah ist 22 und studiert Übersetzerin in Nürnberg. Und mein Koffer war so voll mit Büchern, die ich für sie mitgebracht habe, dass der Talar nicht auch noch hineingepasst hat. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich heute in Zivil vor Ihnen stehe. Ich bin immer noch von Herzen Pfarrer. Lassen Sie uns auf den Predigttext hören. Er steht im Brief des Paulus an die Epheser im 5. Kapitel, Vers 15 bis 21. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Dankt Gott, heißt es am Schluss. Deshalb will ich Sie heute Morgen fragen, sind Sie heute Morgen dankbar? Ja, natürlich, für den Sonnenschein, so ein wunderbares Herbstwetter. Vielen Dank, dass Sie das extra für mich bestellt haben, ich bin so verfroren und komme aus dem südafrikanischen Winter. Aber wofür können wir noch dankbar sein? Dass wir heute unbehelligt Gottesdienst feiern können. Dass wir beim Singen nicht flüstern mussten, aus Furcht davor, dass ein Nachbar die Polizei ruft, die Christen stören mal wieder. Vielleicht haben Sie auch die Gewohnheit, mit einer Bibel in der Hand in die Kirche zu kommen. Sie dürfen dankbar sein, dass Sie unterwegs nicht verhaftet wurden. In Nordkorea steht auf dem Besitz einer Bibel Arbeitslager. Und Arbeitslager ist tödlich, über kurz oder lang. Auch in anderen Ländern wie Saudi-Arabien kann man schon Probleme bekommen, allein weil man eine Bibel besitzt. Wofür können wir dankbar sein? Sie können dankbar sein, dass Ihre Kirche noch steht. Nicht nur, ich weiß, die Geschichte mit dem Turm und die langen Reparaturen. Nein, stellen Sie sich vor, jetzt ginge die Tür auf und die Staatssicherheit käme hereingestürmt. Morgen wird die Kirche abgerissen. Wir wollten hier schon lange ein Krankenhaus bauen. So geschehen vor einigen Monaten im Sudan. Und am Montag rollten die Bulldozer unter Polizeischutz an. Nur komisch, dass die Moschee direkt nebenan stehen blieb. Sie können dankbar sein, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, ohne Angst vor Bombenanschlägen, dass keine Sicherheitskontrollen am Eingang stattfinden müssen, wie es jetzt vielfach in Nigeria geschieht, in den nördlichen Bundesstaaten, wo Boko Haram wütet. Sie können froh sein, dass Ihr Pfarrer heute Morgen hier ist und nicht im Gefängnis sitzt, wie mancher Pfarrer im Iran und gar zum Tode verurteilt ist. Oder wie in manchen ehemaligen Teilen der Sowjetunion mit schweren Bußgeldern belegt wird. Oder wie in Indien von einem Mob hier gesteinigt wird, weil ihm vorgeworfen wird, andere Leute zu bekehren. Ja, wir dürfen dankbar sein, dass wir nicht von solchen Blasphemiegesetzen bedroht sind, wie Menschen in Pakistan, denen Nachbarn aus Neid anhängen, sie hätten ein Blatt aus dem Koran herausgerissen oder sie hätten etwas Schlechtes über den Propheten Mohammed gesagt. Und das wird als Blasphemie betrachtet und dann geht es ab ins Gefängnis und darauf steht Todesurteil. Das Gericht spricht trotzdem meist frei, weil die Anklagen oft falsch sind und kaum ist der Angeklagte zur Tür des Gerichtes raus, wird er von einem Mob gelyncht oder erschossen. Wir können dankbar sein, dass wir anderen von Jesus weitersagen dürfen, erzählen dürfen, ohne angeklagt zu werden unter Anti-Konversionsgesetzen. Wissen Sie, wie das ist in manchen Bundesländern von Indien? Da muss man einen Monat vorher bei der Behörde anmelden, dass man seine Religion wechseln muss, möchte, unter Angabe des Namens dessen, der einen dazu veranlasst hat. Und nach einem Monat darf man dann die Religion wechseln. Mit solchen Gesetzen möchten die Vertreter der Mehrheitsreligion das Land rein bewahren, eine Monokultur. Aber die Einzigen, die anderen manipulieren, denn davor soll das Gesetz schützen, sind sie selbst, indem sie Menschen, die den Hinduismus verlassen haben, zwingen oder durch Anreize verlocken, wieder zurückzukehren. Ja, wir können dankbar sein, dass wir nicht durch einengende Gesetze in die Heimlichkeit gezwungen sind und nur noch in kleinen Hauskreisen und im Schutz der Dunkelheit Gottesdienst feiern können. Ich weiß, natürlich gibt es auch Kräfte in unserem Land, die möchten den Glauben zur Privatsache machen und sagen, das war jetzt lang genug seit dem Mittelalter, dass die Kirche den Marktplatz dominiert hat, dass die Kirche den Ton angegeben hat. Jetzt ist es umgekehrt. Die Kirche hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Glaube ist Privatsache. Und wer eine Glaubensüberzeugung vertritt, ist für ein öffentliches Amt nicht geeignet. Solche Tendenzen gibt es in Europa. Und noch ein letztes, wofür wir dankbar sein können, dass unsere Kinder hier im Gemeindehaus Kinderkirche halten dürfen, dass es nicht verboten ist, den Kindern vom Glauben weiterzusagen, so wie es einst in der Sowjetunion war und immer noch in manchen Teilen der Welt. Also, wir haben ganz großen Anlass, dankbar zu sein, wenn wir daran denken, wie es vielen Christen in anderen Teilen der Welt geht. Ja, Forscher haben versucht, das mal in Zahlen auszudrücken, wie es denn um die Religionsfreiheit weltweit steht und festgestellt, dass inzwischen 76% der Weltbevölkerung in Ländern leben, wo Religionsfreiheit massiv eingeschränkt ist. Das heißt nicht, dass dann alle verfolgt sind, aber sie leben unter erschwerten Bedingungen und Christen haben Teil daran. Jetzt sagen Sie, was hat es denn mit mir zu tun? Mir geht es doch gut hier. Deshalb erlauben Sie mir eine zweite Frage. Sind Sie vielleicht der einzige Christ in Ihrer Familie? Haben Sie es vielleicht schon erlebt, dass Sie verspottet werden in Ihrer Familie? Du und dein Jesus? Oder habt ihr erlebt in der Schule, dass ihr gehänselt werdet, weil ihr zum Schülerbibelkreis geht oder weil ihr vor dem Essen betet? Oder sind sie vielleicht bei der Arbeit gemobbt worden, weil sie eine krumme Tour nicht mitgemacht haben, sondern an ihren christlichen ethischen Überzeugungen festgehalten haben? Oder haben Sie vielleicht eine Stelle nicht bekommen oder wurde Ihr Ruf beschädigt, weil Ihnen Ihre christlichen Überzeugungen wichtiger sind? Wenn Sie zu einem von diesen Dingen Ja gesagt haben, dann sitzen Sie genau im gleichen Boot mit all den anderen, deren Situationen ich Ihnen hier ein wenig ausgebreitet habe. Und dann gilt für Sie genauso wie für die anderen das Wort von Jesus: Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Ja, heutzutage gibt es ja viele Christen, die denken, Jesus hätte gesagt: Selig seid ihr, wenn ihr nicht verfolgt werdet, denn dann habt ihr ein ruhiges Leben. Nein, Jesus hat gesagt: Selbst wenn euch all diese Widrigkeiten treffen, selig seid ihr. Gott ist bei euch, sein Geist steht euch bei. Aus dieser Perspektive möchte ich heute mit Ihnen unseren Predigttext betrachten. Denn wir sollen nicht nur für andere beten, die in viel schwererer Bedrängnis und in viel stärkerem Gegenwind sind als wir. Wir sollen nicht nur mit ihnen beten, nein, wir haben ganz viel von ihnen zu lernen. Ich glaube, Sie können oft die Bibel viel besser verstehen als wir, denn die meisten Abschnitte, vor allem im Neuen Testament, sind unter Umständen geschrieben, wo Christen in Bedrängnis waren, unter Druck, verfolgt und auch im Alten Testament, im Exil, in Not. Und da kommen wir viel näher an die erste und ursprüngliche Bedeutung heran. Lassen Sie uns also heute Morgen den Text, der uns gegeben ist, aus dieser Sicht betrachten. Die Bibel lesen mit den Augen der Verfolgten. Leben als Christ in bösen Zeiten. Das ist mein erster Gedanke. Da heißt es ja im 16. Vers, wir sollen guten Gebrauch machen von unserer Zeit, weil wir in schlimmen Zeiten leben. Bei Luther heißt es, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und wenn wir dieses Wort hören, dann denke ich, gibt es zwei Gefährdungen. Und ich denke, heute Morgen sind das die zwei Worte, böse Zeit, die am meisten übergangen werden. Das passt irgendwie für uns nicht hinein. Man wird predigen über Zeitmanagement und Atemholen zwischendurch. Die andere Gefahr ist, dass wir alles verteufeln und schlecht reden. Aber was hat es damit auf sich, dass es hier heißt, wir leben in bösen Zeiten und gerade deshalb sollen wir als weise Menschen leben? Nun, ich denke, wir müssen einfach den großen Rahmen sehen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, Bevor das Reich Gottes sich entfalten kann, gibt es da ein anderes Reich, ein Gegenreich, und Jesus ist gekommen, das zu zerstören. Und das klingt nach Konflikt. Er redet da von einer Auseinandersetzung, von einem Kampf. Und dann sagt er später seinen Jüngern: Und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwinden. Ja, warum redet Jesus mit solch drastischen Worten, die so gar nicht in unseren heutigen Zeitgeist passen? Ja, weil er sagt, es gibt eine Realität der Auseinandersetzung, eines geistlichen Kampfes in der unsichtbaren Welt, und da hinein bin ich gesandt. Ich soll in dieser Welt klaren Tisch machen für Gott und dieses Antireich zerstören, damit Gottes Reich aufgebaut und entfaltet werden kann. Und wisst ihr was, meine lieben Nachfolger? Wenn ich bekämpft werde, wenn ich verspottet werde, dann wundert euch nicht, wenn es euch genauso ergeht. Wir heute, die Jesus nachfolgen, sind der Leib Christi auf Erden. Und wenn es unserem Haupt, Jesus Christus, schon so ergangen ist in dieser Auseinandersetzung, dann geht es uns als seine Hände und Füße, als sein Leib hier auf Erden, genauso wie ihm. Und in diesem Kontext ist diese ganze Zeit, in der die Gemeinde Jesu Christi lebt, seit der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft, in diesem Sinne ist das immer eine schwere Zeit, eine böse Zeit, weil es eine Zeit des Konfliktes ist, eine Zeit der Auseinandersetzung, eine Zeit der Klärung. Karl Hartenstein, der württembergische Prälat und einstiger Direktor der Basler Mission, der in den Stuttgarter Bombennächten ausgehalten hat mit seiner Gemeinde, er hat gesagt, diese Zeit, diese Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu, das ist die Zeit der Gemeinde. Das ist die Zeit, in der die Gemeinde gesandt ist in ihrer Mission in die Welt. Und das ist die Zeit, in der die Gemeinde leiden muss für ihre Mission. In diesem Sinne, schwere Zeit, böse Zeit, Leben im Gegenwind. Leben unter Angriffen. Und wie sollen wir in diesem Kontext leben? Das heißt, ihr gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie dumme Leute, wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Wir sind vielleicht durch den Wortlaut von Luthers Übersetzung ein wenig in die Irre geführt. Kaufet die Zeit aus, und als Schwaben dann besonders gefährdet. Schaffe, schaffe, Häusle, baue. Ja, wir sind Schaffer und vergessen manchmal, in Gottes Gegenwart auszuruhen. Aber darum geht es gar nicht hier, unseren Terminkalender vollzustopfen, um Zeitplanung. Nein, wenn Sie mal die Parallelstelle im Brief an die Kolosser nachlesen, wo genau der gleiche Wortlaut da ist im griechischen Text, da heißt es: Nutzt jede Gelegenheit, Jesus zu bezeugen, das Evangelium weiterzugeben, denn ihr wisst nicht, wie viele Gelegenheiten ihr noch haben werdet. Kauft die Zeit aus, nutzt jede Gelegenheit, macht guten Gebrauch davon. Das ist mein erster Gedanke. Leben als Christen in schweren Zeiten. Und das Zweite, was dieses Wort uns lehrt, ist, einsichtig nach Gottes Willen zu fragen. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Bei Luther: Was Gottes Wille ist. Für unser Leben als Christen im Gegenwind ist Gottes Wille der Maßstab. Nicht politische Korrektheit, nicht irgendwelche Ideologien und seines Gender-Ideologien oder Gleichheitsideologien, auch nicht unsere Angst vor irgendetwas, vor ISIS oder wem auch immer. Nein, Gottes Wille ist der Maßstab. Ja, was ist denn Gottes Wille? Nun, wir müssen unterscheiden zwischen Gottes allgemeinem Willen und Gottes speziellem Willen. Gottes allgemeinen Willen finden wir in der Schrift, denn er hat ihn uns offen und klar dargelegt, seinen großen Plan. Gott will, heißt es, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes großer Wille, der gilt für alle, der ist uns in der Schrift gezeigt. Aber was der spezielle Wille Gottes für uns in unserem Leben ist, für Einzelentscheidungen, da können wir nicht einfach die Bibel aufschlagen und da steht es geschrieben, der Klaus soll heute das tun und die Ulrike das. Nein, dafür hat Gott uns unseren Verstand gegeben. Dafür hat er uns in Gemeinschaft gestellt, dass wir uns von weisen, reiferen Geschwistern beraten lassen, dass wir auf sie hören, aus ihrer Erfahrung lernen. Und er hat uns noch etwas ganz Großartiges gegeben. Ein GPS, ein Global Positioning System, ein Navi. Der Heilige Geist ist unser Navigationsgerät, der uns leitet im Leben, der überall bei uns ist, dem nie die Power ausgeht. Deshalb ist nämlich ganz viel vom Heiligen Geist die Rede in diesem Bibelwort. Gott zeigt uns seinen speziellen Willen, wenn wir auf ihn hören, wenn wir uns beraten lassen, wenn wir uns von seinem Heiligen Geist Weisheit schenken lassen und leiten lassen. Und deshalb haben wir heute Morgen gesungen und gebetet, dass Gottes Heiliger Geist uns ausfüllt, unser Leben erfüllt. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ja, wenn man schwierige Dinge sieht und erlebt, die man nicht bewältigen kann, dann ist es leicht, die Versuchung ist groß, die Flucht anzutreten, den Kopf im Sand vergraben, den Schmerz zu betäuben und Wein hilft dann dabei. Wir werden aufgefordert, nicht die Flucht in die Sucht zu ergreifen. Und da gibt es noch viele andere Süchte, dass wir unsere Zeit mit Computerspielen verballern, dass wir unsere Gedanken mit Internetpornografie vorlaufen lassen. Nein, Gott sagt, ich habe andere Bilder für euch. Ich möchte euch anders prägen durch meinen Geist. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Wie denn? Jetzt kommt die Entfaltung, wie das gehen kann. Nämlich, indem ihr Folgendes tut. Ermutigt euch einander mit Psalmen, Lobgesängen und von dem Geist Gottes eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann noch eins, ordnet euch einander unter. Also vier Dinge, die hier hervorgehoben werden, wie das denn geht, dem Geist Gottes Raum zu geben. Erstens gegenseitige Ermutigung, zweitens Anbetung, drittens Dankbarkeit und viertens Unterordnung. Lassen Sie mich das ganz kurz an einigen Beispielen entfalten. Ermutigt euch gegenseitig, ganz wichtig. Wir sind als Christen in Gemeinschaft gestellt. Sie kennen das Bild, eine Kohle brennt im Feuer am hellsten. Wenn sie dann ganz alleine gelegt wird, dann erlischt sie. Wir sollen einander ermutigen, einander auf dem Weg helfen, zum Beispiel mit Psalmen. Da muss ich Ihnen was aus Südafrika erzählen. Da gibt es reformierte Christen, die nehmen das ganz streng mit den Psalmen. Die sagen, im Gottesdienst darf man nichts anderes singen als Psalmen. Ich glaube, so ist es nicht gemeint. Aber die Psalmen sind ein riesiger Schatz, eine Gebetsschule, ein Trostbuch. Ich erinnere mich noch daran, ich war noch in der Schule, mein Bruder schon bei der Bundeswehr und wir haben beide ein Problem mit unseren Hüften und er kam nach Hause krank mit schweren Hüftschmerzen, lag im Bett und konnte sich nicht mehr regen. Und jeden Tag, wenn ich von der Schule heimkam, ging ich hoch ins Dachgeschoss in sein Zimmer und vor dem Mittagessen lasen und beteten wir ein oder zwei Psalmen miteinander. Ein halbes Jahr lang. Das hat uns beide gestärkt und getröstet, ermutigt einander mit Psalmen. Wir haben da einen riesigen Schatz. Lasst uns den wiederentdecken. Dann ermutigt einander mit Lobgesängen. Da fällt mir etwas ein. Sie kennen und schätzen ja alle die Familie Elser. Wir hatten das Vorrecht, als ich ins Vikariat kam, mit ihnen im Schloss noch zusammenzuleben, ein Vierteljahr. Sie im einen Flügel und wir im anderen Flügel. Und dann am Vorabend, bevor sie auszogen, da saßen sie auf dieser Podest, wo da die Treppe hochführt, beim Abendessen, und ich hörte sie singen, seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, und so weiter. Das habe ich bis heute im Ohr. Ich glaube, es ist ihnen damals nicht leicht gefallen, nach 25 Jahren von Gomaringen wegzuziehen, wo sie so verwurzelt waren. Und da sangen sie, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist mir bis heute ein Vorbild. Ermutigt einander mit Lobgesängen. Und weiter, ermutigt einander mit Liedern, die der Geist Gottes euch eingibt. Neue Lieder sind ein Zeichen, dass eine Kirche lebt. Und im Sudan in den letzten Jahrzehnten haben wir das besonders gesehen, dass gerade in diesem großen Stamm der Dinka eine Riesenzahl an Liedern entstanden ist, wo sie diese Bürgerkriegssituation verarbeitet haben, wo sie diese Situation verarbeitet haben, dass die islamisch geprägte Regierung sie zwingen wollte, auch Muslime zu werden. Und in ihrer Kultur erzählt man Geschichten, indem man Lieder dichtet. Man gibt wichtige Dinge weiter, indem man Lieder dichtet. Und so ist das eine singende Kirche, die neue Lieder dichtet. Lassen Sie uns neue Lieder nicht verachten. Es ist ein Zeichen, dass Gottes Geist in unserer Mitte wirkt. Ermutigt euch einander, indem ihr singt und jubelt aus tiefstem Herzen. Ja, manchmal gibt es Situationen, wo man nicht einmal mehr laut singen darf. Die ältere Generation unter Ihnen erinnert sich vielleicht noch an Pfarrer Richard Wurmbrand, der unter der Securitate im Gefängnis war in Rumänien viele Jahre. Da saß er in Einzelhaft, tief, 3-4 Stockwerke unter dem Gebäude, wo keiner ihn hören konnte, nur die Wächter. Was hat er gemacht? Er hat angefangen zu singen. Er hat angefangen zu tanzen in der Gegenwart Gottes und seine Wächter haben ihn für verrückt erklärt und haben gesagt, sei still, sonst hauen wir dir eins über die Rübe. Dann hat er in seinem Herzen gesungen. Er hat ganze Symphonien im Gedächtnis gehört, Bach-Choräle. All das, was wir uns eingeprägt haben in guten Zeiten, das ist der Schatz, der mit uns geht in schweren Zeiten. Und ich erinnere mich, wie ich als Vikar eine Frau hier im Sterben begleitet habe und in ihren letzten Minuten haben wir ein Choral gesungen mit ihrer Tochter zusammen. Und die Frau lag eigentlich schon im Koma, war nicht mehr ansprechbar. Und plötzlich sang sie aus voller Kehle mit. Wie wichtig, dass wir in guten Zeiten uns die Schätze im Herzen einprägen, dass sie mit uns gehen. Wenn wir keine Stützen mehr haben, kein Papier und nichts anderes mehr. Und das alles zur Ehre des Herrn, das ist das Wichtigste. Es geht nicht um unser Wohlergehen in erster Linie. Es geht nicht um unser Überleben in erster Linie. Nein, es geht darum, dass Gottes Ehre in dieser Welt zum Zuge kommt, dass sein Wille getan wird, dass sein Name geheiligt wird, dass er geehrt und geachtet wird, als der er ist. Das ist die Hauptsache. Das steht im Mittelpunkt. Und wenn Sie einmal aufmerksam das Neue Testament durchlesen, immer da, wo die Rede ist von Verfolgung oder gar von Martyrium, da ist ganz oft von der Ehre Gottes die Rede. Gott wird auch dadurch geehrt, wenn Menschen um seines Namens willen leiden oder gar bis zum Tod an ihrem Zeugnis festhalten. Und ein weiteres, wie der Geist Gottes uns erfüllt und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben schon lange darüber nachgedacht, wofür wir alles dankbar sein können. Auch für das Widrige dürfen wir dankbar sein. Im Namen Jesu Christi. Vielleicht, wenn Sie muslimische Arbeitskollegen haben, Sie wundern sich vielleicht, dass da immer so oft ein Bismillah über die Lippen kommt, vor jedem, was man tut. Und woher die das haben? Nun, der Islam ist eigentlich eine Nachäffung, eine Imitation, ein Versuch zu ersetzen, was Juden und Christen glauben. Wir sind so vielfach aufgefordert, das, was wir tun, im Namen Gottes zu tun. Deshalb feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Gottesdienst. Und wir sollen Gott danken im Namen von Jesus Christus, immer und für alles. Dann prägt der Heilige Geist unsere Herzen. Und er tut es noch in einer anderen Weise, wenn wir uns nämlich im Geist Jesu einander unterordnen, aus Ehrfurcht vor Christus. Und die größte Unterordnung ist die, dass einer sein Leben für den anderen lässt. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe, als wenn er sein Leben lässt für seine Freunde. Das sind einige Dinge, wie der Heilige Geist unser Leben prägen und ausfüllen möchte. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, das ist ein Befehl, ein Imperativ. Das ist uns angeordnet. Und das gilt nicht nur für einige Christen, das ist nicht ein Privileg für irgendeine kleine Elite. Nein, das ist für alle, für jeden Christen. Und Gott möchte uns dauerhaft, täglich neu durch seinen Geist füllen. Und da geht es nicht um eine Technik, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist als Beistand in schwierigen Zeiten. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist als Tröster, der unser Leben hell macht, der uns Freude schenkt. Damit